Ich lese aus dem Buch Der Männer Lust und Freude sein, Frauen um Luther, einen Abschnitt. Aus Katharina von Bora, Hekate und das geliebteste Weib. Energisch schreitet sie, heute in Bronze gegossen, im Hof des Lutherhauses zu Wittenberg einher. Kaum zu glauben, dass diese selbstbewusst wirkende Frau einst als stille, zurückgezogene Nonne lebte. Doch hier im schwarzen Kloster zu Wittenberg, an Luthers Seite, füllte sie ihren Platz in der Welt souverän aus. Einen Platz, den sie sich mutig erkämpft hatte. Katharina von Bora, Luthers Hekate, seine Frau, das Beste, das ihm Gott schenken konnte, wie er selber sagt. Dabei sah es zunächst gar nicht so aus, als würde aus der stolzen Katharina und dem Reformator ein Paar, noch dazu ein recht glückliches. Luther dachte nicht an Heirat, und wenn, dann wäre seine Wahl auf Arwe von Schönfeld gefallen, eine der gemeinsam mit Katharina aus dem Kloster Nimschen geflüchteten Nonnen. Katharina hingegen hatte in Wittenberg mit Hieronymus Baumgärtner, einem Patriziersohn aus Nürnberg, später ein bekannter Reformator, eine hoffnungsvolle Beziehung, die allem Anschein nach in einer Heirat münden würde. So dachten sie und manche andere in Wittenberg. Nachdem aber Baumgärtner im Sommer 1523 nach Nürnberg zu seinen Eltern gereist war, um ihr Einverständnis zur Heirat einzuholen, wie man vermutete, ließ er nichts wieder von sich hören. Und er reagierte auch nicht, als ihm einer seiner Freunde mitteilte, Katharina sei ganz krank vor Liebe. Nachdem mehr als ein Jahr vergangen war, mahnte Luther selbst, übrigens, wenn du deine Käthe noch halten willst, so beeile dich mit der Tat, ehe sie einem anderen gegeben wird, der schon bei der Hand ist. Sie hat die Liebe zu dir noch nicht überwunden. Ich würde mich gewiss freuen, wenn ihr beide miteinander verbunden würdet. Doch auch seine Intervention blieb erfolglos. Katharina hatte offensichtlich nicht die Zustimmung der Eltern Baumgärtners gefunden. Sie war zwar adliger Herkunft, doch nur eine entlaufene Nonne ohne Vermögen. Und Zuneigung, das war kein Grund, worauf man damals eine Ehe gründete. Normalerweise genossen entflohene Nonnen keinen guten Ruf. Hatten sie doch ihr Gelübde gebrochen, waren arm und ohne männlichen Schutz mancherlei Gefahren ausgesetzt. Doch im aufgeklärten Wittenberg scheint dies anders gewesen zu sein. Katharina war in den Kreisen um Luther eine anerkannte Person. Ob ihrer Klugheit wurde sie scherzhaft auch Katharina von Siena genannt. Und ihr Schicksal beschäftigte offensichtlich die gelehrte Welt der Stadt. Und diese suchte nun, nachdem sich Katharinas Favorit Baumgärtner nicht wieder gemeldet hatte, einen anderen Ehemann für sie. Denn nur eine Heirat bewahrte eine entlaufene Nonne vor der Versuchung und vor dem Gerede der Leute. Aber es war gar nicht so leicht, die kluge und stolze Adlige unter die Haube zu bringen. Schließlich schlug Luther den Wittenberger Stiftsherrn Klatz als Ehemann für sie vor. Der jedoch war ihr zu alt, zu geizig und zu zänkisch. Luthers Freund Amsdorf berichtet, Käthe von Bora, die er trotz seiner lebenslangen Vorbehalte gegen sie der schönsten Nonnen eine nennt, sei klagend zu ihm gekommen und habe gesagt, wie denn der Dr. Martinus alle Wege wolle, dass sie den Dr. Klatzen freien sollte, zu dem sie doch weder Lust noch Liebe hätte. Sie wolle, wenn es geschehen könnte und Gottes Willen wäre, nur den Dr. Martinus oder ihn eben Herrn Amsdorf ehelich nehmen. Tja, Katharina war nicht nur von Baumgärtner gedemütigt worden, sondern sie war auch die letzte der Nonnen aus Nimschen, die zwei Jahre nach der Flucht noch immer keinen Ehemann oder eine andere Versorgungsmöglichkeit gefunden hatte. Eigentlich, so sollte man meinen, konnte sie froh darüber sein, überhaupt verheiratet zu werden. Doch ihr Stolz war offenbar größer als ihr Streben nach materieller Sicherheit. Sie nahm nicht jeden, der sich für eine Ehe anbot. Sie war wählerisch. Und sie wählte die zwei Besten, die ihr einfielen, Amsdorf und Luther. Beide gehörten zur geistigen Elite Wittenbergs und Sachsens. Beide waren hochgeachtete Persönlichkeiten. Amsdorf verweigerte sich jedoch konsequent einer Ehe und blieb zeitlebens unverheiratet. Und als Luther von Katharinas Rede erfuhr, antwortete er nur, welcher Teufel will die denn haben? Mag sie den Klatz nicht, so soll sie noch eine Weile auf einen anderen warten. Er war noch nicht bereit für die Ehe, auch wenn ihm das Angebot Katharinas vermutlich zu denken gab. Hatte er im November 1524 noch kategorisch erklärt, es werde nicht geschehen, dass ich heirate, dauerte es kaum 6 Monate, da hatte er seinen Sinn geändert und sich der übrig gebliebenen Nonne, wie er schrieb, erbarmt. Am 13. Juni 1525 war es soweit, der ehemalige Mönch Martin Luther und die entlaufene Nonne Katharina von Bora heirateten. Auch wenn Liebe zunächst nicht im Spiel war, so hatte Luther doch gute Gründe für seine Heirat. 8 Tage nach der Verlobung bekannte er: Das Gerücht ist wahr, dass ich mit Katharina schnell verheiratet worden bin, denn ich hoffe, noch kurze Zeit zu leben und habe diesen letzten Gehorsam gegen meinen Vater, der dies fordert, in der Hoffnung auf Nachkommenschaft, nicht verweigern wollen. Zugleich auch, um durch die Tat zu bekräftigen, was ich gelehrt habe. So hat es Gott gewollt und getan. Denn ich stehe nicht in hitziger Liebe und Leidenschaft gegen meine Frau, aber ich habe sie gern. Sowohl der Zeitpunkt der Heirat, der Bauernkrieg tobte ja im ganzen Land, als auch die Wahl Katharina von Boras kam für Luthers Verwandte und Freunde völlig überraschend. 3 Tage nach der Trauung schrieb Melanchthon: Unerwarteterweise hat Luther die Bora geheiratet, ohne auch nur einen seiner Freunde vorher über seine Absicht zu unterrichten. Der Mann ist überaus leicht zu verführen, und so haben ihn die Nonnen, die ihm auf alle Weise nachstellten, umgarnt, obgleich er ein edler und wackerer Mann ist, verweichlicht und das Feuer bei ihm auflodern lassen. Melanchthon wusste Luthers Ehe auch Gutes abzugewinnen. Ist diese Ehe auch niedrig, so ist sie doch heilig und Gott mehr gefällig als die Ehelosigkeit. Zudem hoffe ich, dass der Ehestand ihn würdevoller macht und dass er dadurch die Possenreißerei verliert. Tatsächlich hatte sich Luther schnell in seine neue Rolle als Ehemann eingefunden. Nach nur einem Jahr bekannte er: Ich bin der glücklichste Ehemann, und seine Katharina bezeichnete er als die beste Frau und das geliebte Weib. Und schließlich bekannte er: Ich wollte meine Käthe nicht um Frankreich und um Venedig dazu hergeben. Erstens darum, weil Gott sie mir geschenkt und mich ihr gegeben hat. Zweitens, weil ich oft erfahre, dass andere Frauen viel mehr Fehler haben als meine Käthe, obwohl sie hat auch einige, aber es stehen auch viele große Tugenden dagegen. Und drittens, weil sie den Glauben des Ehestandes, das in Treue und Ehre, wahrt. Schnell lernte Luther auch die praktischen Seiten des Ehelebens zu schätzen. Ehe ich heiratete, hat mir ein ganzes Jahr hindurch niemand das Bett zurechtgemacht, in dem das Stroh von meinem Schweiß verfaulte. Obgleich sich Luther bemühte, in der Öffentlichkeit zunächst die pragmatischen Vorteile seiner Ehe in den Vordergrund zu rücken, so fehlte es doch nicht an eindeutigen Bekenntnissen seiner herzlichen und durchaus sinnlichen Liebe zu Käthe. Schon eine Woche nach der Trauung schwärmte er in einem Brief: Ach, mein Herr hat mich plötzlich, während ich ganz andere Gedanken hatte, so wunderbar in die Ehe geworfen mit Katharina von Bora, jener Nonne. Und 6 Monate später bekennt er sich dem frisch vermählten Spalatin gegenüber sehr deutlich zu den sinnlichen Genüssen des Ehelebens. Er schreibt: Grüße deine Frau Katharina auf das Lieblichste, aber tue es dann, wenn du sie im Bett mit den lieblichsten Umarmungen und Küssen hältst und dieses denkst: Siehe, diesen Menschen, dieses liebste Geschöpflein meines Gottes, das hat mir Christus geschenkt. Ihm sei Lob und Ehre. Und etwas suffisant fügt er hinzu: Auch ich werde, da ich den Tag, an dem du diesen Brief erhalten wirst, erraten kann, in dieser Nacht meine Katharina mit gleichem Werke lieben im Gedenken an dich und dir Gleiches mit Gleichem vergelten. Ja, dabei wusste Luther aber auch, das Beischlafen tut's nicht. Es muss da sein, dass Sinn und Herz, Sitten und Leben überein und zusammenstimmen und eines das andere für gut halte und Geduld mit ihm habe. Denn es kann nicht allzeit schnurgleich zugehen. Und schnurgleich ging es wahrlich nicht immer zu im Hause Luther.